die weltweiten CO2-Emissionen nehmen natürlich zu. Und schon jetzt sind die Folgen wie häufigere und stärkere Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände sind zum Beispiel ein Ausfluss aus dieser tollen Erderwärmung.
Das Gesetz, das es homosexuellen Menschen verbietet, Blut zu spenden, beziehungsweise nur unter, wie ich finde, unmenschlichen Auflagen Blut zu spenden. Dieses Gesetz ist abgeschafft worden. Juhe, juhe.
Wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eures Lieblingspodcasts. Ihr habt bei Fucked My Brain eingeschaltet und ich moderiere natürlich diesen Podcast nicht alleine und begrüße meinen lieben Podcast-Freund Tobi mit dem Wahlspruch Nation, Religion und König, Tobi, aus dem Land Kambodscha heute, live zugeschaltet. Tobias,
guten Tag. Ja, hier spricht der König von Kambodscha. Hallo, liebe Menschen da draußen, und auch von mir ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge.
Genau, wir haben wieder den Monatsrückblick für euch zusammen geplant. Ihr kennt das Spiel, ja. Eine wilde Sause durch den Monat März, dieses Mal im Jahre 2023. Es ist viel Shit passiert, aber auch viele positive Dinge.
Und ihr wisst ja, was das bedeutet, wenn der Monat März jetzt fast vorbei ist.
Und
dass zwar? Dass der grandioseste Monat des Jahres startet, nämlich der April.
Geburtstag. Ach, erinnere mich nicht dran, ich werde 25. Also das ist süß.
Ein Vierteljahrhundert.
Das wollte ich gerade sagen. Es ist halt ein Vierteljahrhundert schon meines Lebens vorbei. Irgendwie ist das ein bisschen traurig.
Ein Vierteljahrhundert deines Lebens ist vorbei?
Ja, ich werde 100, habe ich mir vorgenommen.
Okay, das ist so dein, das hast du beantragt,
ja,
das
ist in Stadt Ziel gegeben worden. Ziel ist gesetzt. Ich habe einfach eine sehr hohe Motivation, 100 zu werden. Mein Uropa ist auch damals über 100 geworden, deswegen glaube ich, ich habe dieselben Gene. Meine Mama hat nämlich gesagt, ja, ich sehe ihm sehr ähnlich. Ich glaube, dann habe ich da sehr viele Sachen mit ihm gemeinsam.
Also das Vorhaben habe ich auch, aber ich bin sogar noch ein bisschen ehrgeiziger als du. Ja, und ich habe halt gesagt, ich möchte 100 werden, ja, aber ich möchte das halt schon in 80 Jahren schaffen. So, und das, da bin ich auf einem guten Weg.
Ja, Tobi, ich würde mal sagen, du lebst in Lichtgeschwindigkeit. Andernfalls wäre das nämlich nicht möglich. Ne? Man kennt's ja, die Theorie der Zeit nach Albert Einstein.
Das ist nicht so. Das stimmt.
Nicht so überholbar.
Apropos Lichtgeschwindigkeit, apropos Theorie über die Zeit und apropos Einstein. Ja, in der Tat. Also apropos Lichtgeschwindigkeit, apropos Zeit, apropos Einstein, es ist wieder die Monatsrückblicksendung. Und ihr wisst, was das bedeutet. Im ersten Teil werden wir so ein paar News besprechen. Im zweiten Teil wird es dann um positive Nachrichten gehen. Und der dritte Teil ist ja mittlerweile so ein bisschen unser Kuriositätenkabinett, so kann man das glaube ich sagen. Und für alle, die jetzt neu zuhören und sich fragen, ja, okay, was hat das jetzt mit apropos Einstein und apropos Dings? Ja, gar nichts hat das damit zu tun, aber daran müsst ihr euch einfach gewöhnen bei uns. Und Grüße gehen übrigens raus an den Malte, bevor ich das vergesse, als mehr oder weniger Neubrainy, oder nein, ich weiß neu davon, aber er hört schon eine ganze Weile unseren Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, moin auch von meiner Seite. Da kommt direkt wieder ein Song von Malte Zierden in meinen Kopf. Der heißt, ja, der Malte mit der Spalte, der knallt heute eine alte Gier.
Okay.
Oder vielleicht doch ein Kerl. Man weiß ja nie. Yeah.
Ich kenne weder das Lied noch den Künstler, deswegen
Malte Zierden
muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein.
Musst du mal auf Instagram nachschauen. Im Übrigen, liebe Leute, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir Fuck My Brain. Hinterlasst gerne auch ein Like auf unseren neuesten Post und schreibt uns auch mal in die Kommentare, was ihr in diesem tollen Podcast hören wollt. Ich meine, ihr seid ja auch unsere Community. Aber jetzt bestimmen wir erstmal, wo es lang geht, und wir starten
Genau genommen bestimmt das ja der Monat März, wo es lang geht.
Ja, aber wir haben ja auch die Nachrichten ausgewählt, deswegen können wir hier auch schön präsentieren, was wir an Cherrypicking betrieben haben. Und ich glaube, du wolltest jetzt erstmal eine Runde rumragen, was unser Verkehrsministerium angeht, oder Tobi?
Ja, ich muss jetzt erstmal einmal noch kurz tief durchatmen, bevor ich mich jetzt gleich da so ein bisschen
Ich leite in der Zeit ein, atme mal ein. Es fing an mit Andi Scheuer, B. Scheuert, und jetzt geht es weiter mit Volker Wissing.
Ja, Volker weiß nix. Mit dem geht es weiter. Ja, eigentlich gibt es drei Themen. Wir haben ja in den letzten Sendungen auch immer schon so ein bisschen auf dem Wissing rumgehackt und mit sein und nicht Tempolimit hier und nicht, keine Ahnung was. In diesem Monat ist auch wieder viel passiert. Fangen wir mal mit einem Thema an, was eigentlich, glaube ich, die allermeisten Leute betrifft, nämlich das 49-Euro-Ticket.
Ja, freue ich mich drauf.
Ne? Wir stehen ja kurz vor dem Startdatum des 49-Euro-Tickets. Wenn ich da immer noch richtig informiert bin, 1.5. soll es ja losgehen.
Genau.
Okay. Neben dem, dass wir uns ja schon darüber aufgeregt haben, wie man ein 49-Euro-Ticket als Nachfolger von einem 9-Euro-Ticket machen kann und diese lange Preisdiskussion und darüber aufgeregt haben, dass jetzt ja auch schon gesagt wurde, ja, 49-Euro-Ticket ab 1.5., aber ab nächsten Jahr wird's dann teurer, das Ticket. So, das scheint ja auch schon beschlossene Sache zu sein. Sind jetzt zwei Dinge so ein bisschen aufgeploppt, wo ich auch sage, schwierig. Und zwar geht's zum einen darum, dass die Bahn dieses Ticket ja nur im Abo verkauft und somit nur per Lastschriftverfahren. Was bedeutet, dass Leute, die keinen guten Schufa-Score haben, dieses Ticket gar nicht kaufen können wahrscheinlich, weil sie nicht zum Lastschriftverfahren zugelassen werden. Und das betrifft natürlich oftmals Leute in einer prekären Lebenssituation, nämlich genau die, die auf dieses Ticket angewiesen wären. Also sehr schön überlegt. Dann geht's aber noch weiter. Das Bürgergeld. In dem Bürgergeld oder in der Berechnung des Bürgergeldes, das war bei Hartz IV natürlich vorher auch so, gibt's ja auch einen gewissen Posten pro Monat, der für Verkehrsausgaben vorgesehen ist. Der beträgt beim Bürgergeld 45,02 €, also knapp 4 € zu wenig. Das heißt, wenn ich den strengen Berechnungen folge, dass jeder Bürgergeldempfänger, der das 49-Euro-Ticket nutzen möchte, sich jeden Monat um 4 € in Anführungsstrichen verschuldet, weil er 4 € zu viel ausgibt, eigentlich Geld, was diese Leute ja nicht haben, was dann auch wieder natürlich dafür sorgen könnte, dass eventuell nach mehreren Monaten oder so bestimmte Dinge nicht mehr bezahlt werden, der Schufa-Score runtergeht, ich vielleicht Probleme mit dem Lastschriftverfahren bekomme und so weiter und so fort.
Ja, eine tolle Kettenreaktion, die wir da wieder haben. Hier aber auch nochmal die Zusatzinformation, das ist ja die eine Seite der Medaille, ne? Also das 9-Euro-Ticket wird ja mit 4,5 Milliarden Euro jährlich vom Bund finanziert und da kommen ja auch noch weitere. Das 49-Euro-Ticket, dankeschön. Aber es gibt natürlich auch Zuschüsse von den Kommunen, wie die jetzt im Einzelnen aussehen, muss man mal schauen. Also ich weiß, dass ArbeitgeberInnen beispielsweise, wenn wir uns jetzt nur mal die Arbeiterschaft anschauen, das Ticket 25% günstiger bekommen, glaube ich, wenn sie einen gewissen Bonus oder besser gesagt einen gewissen prozentualen Zuschuss geben zum 49-Euro-Ticket. Also na, da ja, muss man also auch nochmal im Einzelnen gucken,
das wie das aussieht. Das 49-Euro-Ticket, das kann quasi genauso von Unternehmen verwendet werden wie ein Jobticket.
Genau.
In Hamburg hieß es quasi Profikart, wo dann einen gewissen Anteil der Arbeitgeber bezahlt und den Rest der Arbeitnehmer. Und beim 49-Euro-Ticket ist es in der Tat so, dass wenn der Arbeitgeber einen bestimmten Prozentsatz, also der Arbeitgeber muss einen bestimmten Prozentsatz bezahlen, um das joblich nutzen zu können. Da gibt es dann auch insgesamt schon einen Rabatt. Dieser Rabatt wird aber größer, wenn der Arbeitgeber freiwillig sagt, ich bezahle mehr dazu, dann komme ich eben halt zu diesen 25%, sind das, glaube ich, die es dann gibt. Und das ist natürlich ein Vorteil für alle möglichen, weil tatsächlich in Hamburg es zumindest so ist, dass selbst wenn ein Unternehmen diesen erhöhten Zuschuss bezahlt, ist es immer noch günstiger als das, was der Arbeitgeber bezahlt hat vorher für ein reguläres Jobticket. Das ist natürlich gut, weil es sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber attraktiv ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles scheiße ist an dem 49-Euro-Ticket.
Aber ja, so aber die Rechnung, die macht es halt letztendlich. Ne, das stimmt schon. Also wenn man jetzt ganz prinzipiell vorgehen würde, wie du es aufgeschrieben hast und auch wiedergegeben hast, dann ist das der größte Bullshit des Jahrhunderts. So. Also Entschuldigung.
Und darüber hinaus ist es ja auch noch so, das haben wir ja zu Zeiten des 9-Euro-Tickets vielleicht auch mitbekommen, dass ja, oder beziehungsweise weiß man ja auch so, dass ja die Deutsche Bahn ohnehin, wie soll ich sagen wir mal, ein gewisses Problem hat mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ihrer Zugverbindung.
Wirklich, da erzählst du mir was ganz Neues.
Und da gibt es ja, oder da sind ja vor geraumer Zeit auch schon Pläne gemacht worden, zu sagen, okay, da müssen wir mal irgendwie ran, das müssen wir verändern. Und im Zuge dessen ist ja dieser Begriff des sogenannten Deutschlandtaktes ins Rennen gebracht worden, wo man gesagt hat, okay, wir führen den Deutschlandtakt ein, um eben halt Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit zu erhöhen. Grundsätzlich ja ein guter Plan.
Aber?
Ja, ich weiß nicht, ob du von der Diskussion um den Deutschlandtakt in diesem Monat was mit nicht. Okay. Ja, also das Verkehrsministerium hat jetzt so eine Zahl in den Raum gestellt, wann das denn fertig sein soll, wann das denn umgesetzt sein soll. Mhm. Ja, was tippst du?
Nächstes Jahr im Sommer.
Nein. Du hast drei Chancen.
2035.
Nein.
2030.
Nein, 2070. Nein, 2070, Alter, das ist einfach mal in 50 Jahren.
Ja, genau, Alter, als ob das
in 50 krass. Jahren möchte man eine gut funktionierende Bahn haben. Das sind doch mal, also da geht die Verkehrswende aber mit ganz großen Schritten voran, muss ich sagen, an dieser Stelle.
Das ist ja toll, da ist Volker Wissing schon längst tot, ey.
Ja. 2070, das ist doch an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, also
geil,
sorry.
Alter, ihr willst das Armutszeugnis, also das Verkehrsministerium war schon immer ein Drecksposten, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, ja, komischerweise ist das ja tatsächlich so, dass das gerade in dem Ministerium, warum auch immer.
Ja, weil man halt vor so Jahren nicht in Schwebebahn investiert hat oder in eine Magnetbahn. Also ich meine, in Japan zum Beispiel fahren die ja mit Magnetbahn. Na, da fährt man ja, weiß ich nicht, bis zu 600 Stundenkilometer auf Langstreckenzügen.
Nein, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir verschiedene Sachen nicht durcheinander werfen. Ja, es gibt die Magnetschwebebahn, die fährt mit Sicherheit keine 600 km/h. Das wäre dann wahrscheinlich eher der Hyperloop, was ja nochmal wieder was anderes ist.
Ja, ja, war das aber nicht. Also Hyperloop war doch auch wesentlich schneller, oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube schon.
Wie schnell soll denn gewesen sein?
Ich glaube, ein Hyperloop wird bis zu 600-800 km/h sein. Irgendwas hatte da mal der
Theorie. Du hast ja gerade von 600 km/h gesprochen.
600-700-800, so zwischen 6 und 800. So.
Also ich tippe mal so auf eine Geschwindigkeit zwischen 20 km/h und 1000 km/h. Irgendwo da wird sich das bewegen.
Ich google das jetzt einfach.
Wie? Ja, hier googelt der Chef noch selbst.
Ein Hyperloop, 500 Meter Länge, das interessiert. In 40 Minuten von Berlin nach München. Wen interessiert das? Ich will doch einfach nur wissen, wie schnell das Ding ist. Ja, gibt's jetzt nicht, sorry.
Ja, dann ist das eben
das halt so. Das muss ich nachreichen.
Findet es selber raus und schreibt es in die Kommis. So, bleiben wir beim Verkehrsministerium, weil der größte Fail meiner Meinung nach, natürlich ist dann hier nur unsere persönliche Meinung in der Stammtischsendung, ist diese ganze Diskussion um das Thema E-Fuels, das ist ja an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten, meiner Meinung nach. Also um da mal so ein bisschen, was heißt eine Chronologie reinzubringen. Es war fangen wir mal im Europaparlament an. Da galt es eigentlich
schon als war einmal ja, genau. Im Europaparlament.
Es gibt eine kleine Stadt namens Brüssel und dort, im Europaparlament war eigentlich schon, herrschte schon Einigkeit, dass der Verbrennerausstieg beschlossen wird bis zum Jahr, weiß ich nicht, 2030 oder was? Das ist, ich glaube, ja, 2030. So.
War das nicht auch 2038 mit dem Kohleausstieg irgendwie gekoppelt?
Keine Ahnung. So, und jetzt hat sich Volker Wissing, beziehungsweise sagen wir mal aus europäischer Sicht, die deutsche FDP entschlossen zu sagen, blockieren wir im Europaparlament, weil wir wollen, dass in diese Vereinbarung reingeschrieben wird, dass nicht der Verbrenner als solches verboten wird, sondern nur den Betrieb vom Verbrenner, so dass CO2 entsteht. Das heißt, dass da eine Lücke entsteht für das Thema E-Fuels, dass, wenn ich einen Verbrennungsmotor CO2-frei betreiben kann, darf der weiterlaufen. Insofern inhaltlich, sachlich, habe ich da ja jetzt noch nicht mal was zu kritisieren, weil es geht ja um die CO2-Neutralität am Ende des Tages. So, aber selbst die FDPs aus anderen Ländern in Europa sozusagen sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle?
Packt's noch, Robert, ja.
Ja, ganz, Ganz genau, ja, hier Blockadepolitik und vor allen Dingen, dann hat es ja auch Treffen gegeben zwischen zum Beispiel Christian Lindner und dem Chef von Volkswagen. Und da hat Christian Lindner auch mal gesagt, so hier jetzt E-Fuels und so, super geil, ne? Und, ja, und Volkswagen, nein, haben wir jetzt kein Interesse dran, ist eine Nischentechnologie, hat keine Zukunft, ist viel zu ineffizient vom Energie, also von was als Energie rausgeht und was ich als Energie gewinnen kann, so viel zu ineffizient so. Und auch andere Automobilhersteller haben gesagt so, nein, ist für uns kein Thema. Es gibt, glaube ich, in Deutschland nur zwei Automobilhersteller, die gesagt, ja, Porsche ist der eine. Beste Lieblingsautomarke von Christian Lindner natürlich. Und bei dem anderen weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Sind aber letzten Endes zwei Nischenprodukte, die sagen, ja, für uns wäre das interessant.
Ja, so, frag dich mal, wie viel Geld in Christian Lindners Tasche geflossen ist dafür, dass er Promotion für so eine Kacke macht.
So, und das ist dann auch wieder eine Sache, wo ich sage, so was? Was erlauben Wissing? Um mal mit den Worten von Giovanni Trapattoni zu sprechen. Was erlauben Wissing? Was soll diese ganze Scheiße? Dieses FDP-typische liberale Rumgequatsche. Ja, Hauptsache Freiheit. Ist scheißegal, ob das Sinn macht. Aber Hauptsache Freiheit. So, ich bin auch für Freiheit. Ja, klar. Aber ich bin vor allen Dingen für Dinge, die Sinn machen.
Ja. So. Volker Wissing halt nicht.
Gewöhnlich. Nein, richtig. Volker Wissing macht keinen Sinn. Da hast du vollkommen recht.
Ne? Ach, herrlich, ey.
So, ich muss jetzt erstmal durchatmen.
Du bist atme dran. Mal durch, dann komme ich jetzt mal mit der Streckensgeschichte Number One wieder um die Ecke, wo wir haben ja gerade so schön über das Thema E-Fuels gequatscht und darüber, dass die Deutsche Bahn eigentlich hätte längst ausgebaut werden müssen. Ja, wir reden jetzt über den Klimawandel, liebe Freunde, mal wieder. Denn der Klimawandel schreitet nämlich schneller voran, als man es je gedacht hätte und die Folgen sind auch verheerender, als man es eigentlich in der Kürze erwarten konnte.
Lass mich kurz raten. Du beziehst dich auf den aktuellen, wie heißt es,
IPCC-Report. Genau, der wurde nämlich im schweizerischen Interlaken vorgestellt. Da hat der Abschlussbericht dann mal ein bisschen Feuer gefangen, könnte man so visuell sprechen. Ja, denn fast alle Szenarien für den kurzfristigen Treibhausgasausstoß der Menschheit, sagt der Erderwärmung um 1,5 Grad im Zeitraum zwischen 2030 bis 2035. Ja, ziemlich zu, könnte man sagen. Ne? Also wir nehmen auf jeden Fall richtig Fahrt auf gerade. Man spricht quasi von das Tempo und der Umfang der bisherigen Maßnahmen sowie die derzeitigen Pläne sind unzureichend, um den Klimawandel bekämpfen zu können. So sagten es zumindest die WissenschaftlerInnen dort. Ja, und eine tiefgreifende, schnelle und anhaltende Verringerung der Emissionen könne die internationale Gemeinschaft aber eine sichtbare Verlangsamung der Erderwärmung erreichen. Ja, bisschen schwierig aktuell, könnte man also zusammenfassen, wie das für uns läuft.
Das war nichts Neues.
Nicht wirklich. Um die Zunahme der Temperaturen auf 1,5 oder auch maximal 2 Grad beschränken zu können, müssen noch in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren, in allen drastisch reduziert werden. Nicht nur irgendwo anders. Und dann kann man ja im Verkehrssektor noch 300 Millionen Straßen irgendwie zu betonieren und neue A3, 5, 7 und 12 bauen. Nee, ist nicht. Tobi, was ist denn?
Ja, meine Damen und Herren, zu dieser Forderung, zu dieser Notwendigkeit, hören Sie jetzt eine Prognose von Tobi. Hallo, liebe Brainies, und meine Prognose lautet, wird nix.
Nee, glaube ich auch nicht. Ja, wir sind nämlich ein bisschen am Arsch. Die Erwärmung liegt bereits bei rund 1,1 Grad und nach Angaben der UN steuert die Welt selbst mit den bisher gemachten Zusagen zur Einsparung von Treibhausgasen auf einen Temperaturanstieg von bis zu 2,6 Grad zu. Die weltweiten CO2-Emissionen müssten bis 2030 um 48% gegenüber 2019 sinken, um auch diese Erderwärmung bei 1,5 Grad begrenzen zu können. Bis 2035 müssen die Emissionen sogar um 65% gegenüber 2019 sinken. Das sagt zumindest der Weltklimarat. Aber stattdessen, und das könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, andernfalls hätte ich nicht schon 17 Mal gesagt, dass wir am Arsch sind, die weltweiten CO2-Emissionen, nehmen natürlich zu. Und schon jetzt sind die Folgen wie häufigere und stärkere Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände etc. pp. Sterben von Arten, aber auch die Verbreitung von Virusinfektionen wie das Coronavirus sind zum Beispiel ein Ausfluss aus dieser tollen Erderwärmung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da sage ich doch nochmal Applaus an unsere aktuelle Regierung, die da auch nicht so viel zu beisteuern möchte, vor allen Dingen der Verkehrssektor. Und damit zurück ins Studio.
Ja, und ich strahle schon vor Vorfreude auf die nächste Meldung, denn apropos strahlen, wir werden über Atomkraft jetzt reden.
Oh, wirklich? Also, nichts Neues, ne?
Ja, und wir reden damit gar nicht mal so sehr über Deutschland, aber trotzdem möchte ich irgendwie mit Deutschland anfangen, weil wir wissen, dass auch bei uns seit letztem Jahr, seit dem Krieg in der Ukraine, immer wieder die Diskussion auftaucht, Atomkraft, Verlängerung der Laufzeiten oder wollen wir es nicht ganz laufen lassen und bla, ist ja irgendwie saubere Energie und hast du nicht gesehen, was da nicht alles so erzählt wird? Dann ist es aber doch immer wieder interessant, erstens, was so passiert im Bereich Atomkraft, von dem man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt.
Zum Beispiel?
Und dann, ja, da komme ich gleich drauf. Und dann gibt es auch noch einen interessanten Fakt, der mal zeigt, ob jetzt mit Atomkraft die Energieversorgung tatsächlich so sicher ist. Aber fange ich mal mit dem ersten Punkt an, wo Noah gerade nachgefragt hat. Das ist eine Meldung aus den USA. 63 Kilometer von der Stadt Minnesota entfernt gibt es ein Atomkraftwerk. In diesem Atomkraftwerk oder aus diesem Atomkraftwerk vielmehr sind 1,5 Millionen Liter radioaktives Wasser ausgetreten.
Ah, geil, super.
Und das bereits im November letzten Jahres.
Ah, toll.
Seitdem ist das den Behörden bekannt. Warte mal,
1,5 Millionen Liter.
Richtig. Und seit November 22 ist es den Behörden bekannt. Ja, toll. Die Bevölkerung allerdings wurde erst jetzt darüber informiert,
nachdem so
ein knappes halbes Jahr vergangen ist.
Ja,
macht das Sinn. Nur mal so. Und wenn ich mir die Atomkraft in Europa so angucke, da wurde ja in Deutschland immer gesagt, ja, muss man mal nach Frankreich gucken, Atomstrom, unabhängig, toll und so weiter und so fort. So, wo wir im letzten Sommer erstens schon gesehen haben, schwierig, weil im Sommer können die nicht so richtig laufen, weil zu wenig Wasser da ist, um die zu kühlen. Und wenn wir uns mal angucken aus dem März eine Statistik, nämlich wer in Europa Länder sind, die Strom exportieren und wer sind Länder, die Strom importieren, dann ist in Europa Deutschland der größte Stromexporteur und Frankreich der größte Stromimporteur. Das heißt, ohne die Unterstützung von Deutschland beispielsweise wären die mit ihrer Atomkraft völlig aufgeschmissen. Reicht überhaupt gar nicht aus, funktioniert nicht, auf gut Deutsch gesagt.
Nee, funktioniert einfach gar nicht. Aber das wussten wir auch alle schon, hätten wir auch einfach mal auf solche Menschen wie Claudia Kempfert gehört.
Claudi!
Ne, oder der, wie heißt der denn nochmal? Der, wie heißt der denn nochmal? Mann! Ja, Volker Quaschning. Quaschning. Ah, ja. Professor Dr. Volker Quaschning heißt.
Quaschi.
Ja, hätten wir nochmal auf den gehört. Machen wir mal ganz kurz einen Schlenker zu einem anderen Thema. Ich möchte einmal kurz Bezug nehmen auf unsere letzte Sendung. Da haben wir über Social Media und psychische Gesundheit /
Das stimmt nicht.
Vorletzte.
Das stimmt.
Super, gesprochen. Wir haben letzte Woche über Russland gesprochen, pardon. Und habe dazu einen kleinen Zeitungsbericht mitgebracht, beziehungsweise einen kleinen Ausschnitt, denn wer hätte es gedacht, bei Kindern und Jugendlichen hat nämlich während der Corona-Pandemie die Mediensucht stark zugenommen. Das zeigt eine Studie der gesetzlichen Krankenkasse DAK mit dem Forsa-Institut zusammen durchgeführt durch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf an 1200 Familien mit Kindern im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die wurden insgesamt 5-mal befragt, zwischen September 2019 und Juli 2022. Und die Nutzungsdauer ist den ForscherInnen zufolge derzeit an Werktagen um etwa ein Drittel länger als noch vor der Corona-Zeit. Das heißt, soziale Medien würden fast 3 Stunden täglich genutzt werden, am Wochenende sogar fast 4. Muss man sich mal reinziehen. Das sind 4 Stunden, ne? Aber ich habe das heute auch gehabt. Ich habe voll lange vor dem PC gesessen. Dachte mir auch so, scheiße. Naja, aber ja, den höchsten Anstieg erreichte die Nutzungsdauer den Angaben zufolge in den Wochen des ersten Corona-Lockdowns im April 2020. Und dabei sei das Suchtverhalten in sozialen Netzwerken zwischen Mädchen und Jungen etwa gleich verteilt. Ältere Kinder sind im Übrigen gefährdeter für Suchtverhalten als Jüngere. Man kann sich auch denken, warum. Die werden wahrscheinlich ein bisschen weniger reglementiert als die Jüngeren von ihren Eltern noch. So sieht das aus. Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, dass man daraus schlussfolgert, dass wir Medienkompetenz vermitteln müssen und den Leuten noch einen Umgang mit sozialen Medien noch mal ein bisschen näher legen müssen und denen erklären müssen, was das für Auswirkungen eigentlich auf unser Gehirn hat. Im Übrigen, ich beispielsweise habe kein Instagram mehr seit ungefähr 8, 9, 10 Wochen oder so. Und ich fühle mich besser, muss man ehrlicherweise sagen. Ich muss aber auch sagen, immer noch, dass ich ein Verhaltensmuster immer noch drin habe. Nämlich, dass ich mein Handy aufmache, wenn ich zum Beispiel an einer Bushaltestelle oder an einer U-Bahn-Station stehe und auf Instagram gehen möchte. So krass ist das noch in meinem Gehirn verfestigt. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ich glaube, du hast mir das mal erzählt, wenn man Kinder sieht, die im Bus einfach nur random ihren TikTok-Feed hoch und runter scrollen, ohne die Videos zu gucken, nur weil es einfach glücklich ist, dieses einarmige Banditen-Verhaltensmuster da durchzuführen. Also so einfach gestört.
Total.
Ja, aber wir kommen von, ich sage jetzt mal, des Haftbefehls durch soziale Medien für Kinder und Jugendliche mal zu einem internationalen Haftbefehl. Da geht's nämlich um
nämlich Putin. der Rapper Haftbefehl rappt jetzt auch auf Englisch, deswegen internationaler Haftbefehl. Genau so ist es. Nein, es geht um Putin natürlich. Der internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen ihn entlassen, wegen, ich glaube, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil Kinder entführt und zwangsadoptiert wurden und so weiter und so fort. In mehreren Fällen. Natürlich ist das Ganze nur eine symbolische Geste, weil jetzt sagt Putin natürlich nicht, oh Mist, ja, dann stelle ich mich jetzt mal und gehe halt ins Gefängnis. Erstmal, weil Putin, sage ich schon, Russland, den internationalen Strafgerichtshof natürlich auch überhaupt gar nicht anerkennt. Und nichtsdestotrotz ist es aber ja eine wertvolle Geste gewesen. Und was ich interessant fand, was das Ganze jetzt nach sich gezogen hat, ist, dass der russische Ex-Banker Alex Kornanyklin, heißt der, glaube ich, Kornanyklin, genau,
okay,
hat 1 Million Dollar Kopfgeld ausgesetzt für denjenigen, der Putin festnimmt. Auch das wird jetzt natürlich nicht irgendwie dafür sorgen, jo, alles klar, jetzt passiert das ganz schnell. Aber ich finde ja schon mal interessant, dass zumindest auch aus Russland heraus dann so etwas passiert, was ja zeigt, wir haben in der letzten Sendung auch schon darüber gesprochen, dass natürlich der Rückhalt von Putin, den er in der russischen Gesellschaft hat, auf jeden Fall nicht bei 100% und wahrscheinlich auch nicht bei 90 oder 80% liegt, sondern halt darunter. Und das finde ich auf eine Art schon ein ermutigendes Zeichen. Ich muss sowieso auch sagen in der Diskussion, dass man natürlich immer deutlich machen muss, dass es bei den Sachen, über die wir reden, in dem Fall um Putin geht und nicht um Russland als Land oder Nation. Also ich würde nie so weit gehen und den allen russischen Bürgern den Vorwurf machen, dass sie irgendwie komplett bescheuert sind oder irgendwie sowas. Das ist natürlich nicht, sondern mir geht's klar, um die herrschende Klasse dort in dem Land.
Ja, sehe ich aber auch so. Ja, von sehr viel Krieg zu kleinen Kriegen hier bei uns in Hamburg, könnte man sagen.
Oh ja.
Wir sprechen jetzt nämlich einmal über, nicht ganz über dieses Attentat, was halt bei uns hier in Hamburg im Alsterdorf war. In einer Kirche von den Zeugen Jehovas, wo jemand, ich glaube, 7 Menschen erschossen hat.
Im Königsreichssaal.
Genau, sehr krass. Und unsere Innenministerin Nancy Faeser hat darauf reagiert. Sie will nämlich dadurch oder anlässlich dieser Tat das Waffenrecht weiter einschränken. denn diese Tat in Hamburg hat ja gezeigt, wie notwendig eigentlich Änderungen sind im Waffengesetz. Und der von ihr vorgelegte Gesetzesentwurf soll nochmals auf mögliche Lücken überprüft und möglicherweise erweitert werden. Im Waffengesetz soll nämlich beim Antrag auf eine Waffenbesitzkarte künftig schärfer überprüft werden, ob jemand psychisch dafür überhaupt geeignet ist. Und dafür braucht man mit den Gesundheitsbehörden zusammen eine Überprüfung, beziehungsweise eine Überprüfung, die gemacht werden muss. Bislang müssen Käufer beim Erwerb einer Waffe nur ein psychologisches Zeugnis vorlegen, wenn sie zum Beispiel jünger als 25 Jahre alt sind. Oder wenn Zweifel an der persönlichen Eignung bestehen. In Nancy Fasers bisherigen Gesetzesentwurf ist außerdem noch ein Verbot von kriegswaffenähnlichen halbautomatischen Langwaffen für Privatleute vorgesehen. Das ist jetzt nicht die Waffe, die hier in Hamburg verwendet wurde. Das war nämlich eine halbautomatische Pistole, die der Täter hatte, weil er Sportschütze war und die er im Übrigen auch legal besessen hat. Ob aber zum Beispiel auch solche Waffen verboten werden sollen, das prüft man jetzt und schaut halt nochmal. Natürlich muss man hier auch nochmal kurz anmerken, der Entwurf geht dem Koalitionspartner der FDP bislang zu weit, zumindest bis vor dem Amok-Attentat. In Hamburg galt der FDP das bestehende Waffengesetz als ausreichend scharf. Jetzt muss man nochmal konsequenter gucken, wie das umgesetzt werden kann, zum Beispiel bei Kontrollen, aber man merkt auf jeden Fall, die FDP, die blockt da auch ein bisschen, ne? Ich glaube, die investieren auch ein bisschen, ne? Waffenlobby und so, kennt man ja auch, sind ja auch ganz groß.
Ja, ich habe, was ich interessant fand, als das hier passiert ist, ist, dass ich, das hat jetzt mit dem Waffengesetz eigentlich auch überhaupt gar nichts zu tun, aber eigentlich pervers fast schon, aber ich erzähle es trotzdem. Als ich gehört habe, was da passiert ist und als dann auch klar war, okay, der Täter ist offensichtlich ein ehemaliger Angehöriger der Zeugen Jehovas und so. Mhm. Einer der ersten Gedanken, die ich im Kopf hatte, war, boah, ein Glück ist es kein Islamist oder so gewesen. Weil ich einfach gesagt hatte, wäre das ein Islamist gewesen, da hätte ich schon wieder gewusst, was die Bild-Zeitung getitelt hätte, was die AfD wieder monatelang erzählt, was dann hier in der öffentlichen Diskussion wieder monatelang los gewesen wäre, wo es dann gar nicht mehr um die Sache geht, um die Leute, die da gestorben sind, was alles schrecklich ist, sondern wo dann wieder irgendwie ja und Zuwanderung und dann holen wir uns die Leute ins Land und bla 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 und hast nicht gesehen. Und das ist ja eigentlich fast schon pervers, dass man in Deutschland, wenn sowas passiert, was ja tragisch genug ist, jetzt natürlich auch die Tragik der Tatsache als solches empfindet, aber dann erstmal auch solche Gedanken im Kopf hat, so, hoffentlich war das ein Deutscher, und nicht jemand, der irgendwie Migrationshintergrund hat oder so. Völlig bescheuert, dass man ja fast schon so denken muss.
Ey. Ja, völlig bescheuert, dass das so plakativ ist. Na, naja, aber liebe Leute, ich würde sagen, da schnacken wir einfach nicht ganz so lange weiter drüber, weil das ja auch ein sehr belastendes Thema ist, sondern wir gönnen uns jetzt eine kleine mentale Auszeit in unserer Oase, unserer Late Machado Playlist.
Und hier ist sie, die Late Machado Playlist. Sorry, dass ich jetzt lachen muss. Es gab hier im Hintergrund ein kleines technisches Missverständnis. Also, die Late Machado Playlist ist am Start. Und wenn ihr euch wundert, von was für einer komischen Playlist immer geredet wird, dann wird euch der Noah jetzt auf jeden Fall sagen, wo ihr die findet.
Unsere wundervolle Late Machado Playlist findet ihr natürlich durch die Spotify-Suchfunktion,
indem aber ihr nur, wenn ihr ganz sanft auf die Computertastatur drückt. Ganz
genau, und Late Machado eingibt. Bitte das in Late nicht vergessen. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Das ist bessere die viel bessere Idee. Ganz genau, dort gerne unter Fuck My Brain schauen, dass ihr uns folgt. Und dann guckt ihr in den Highlights im Ordner wichtige Links und Playlist. Und oben links klickt ihr auf die Playlist und dann seid ihr schon am Start.
Schon mal vielen Dank für diese Infos. Und dann kannst du ja gleich weitermachen mit der Beantwortung der Frage, der großen, der bedeutenden Frage, was du heute als erstes auf die Playlist setzt.
Heute setze ich von Nova den Song Universe Lullaby auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
Ich setze von der Band Trust Company das Lied Downfall auf die Playlist.
Nice. Und damit sind wir im zweiten Teil und jetzt geht's um die Wurst. Es geht jetzt nämlich um die positive Wurst, könnte man sagen. Nicht wahr, Tobi?
Ja, der zweite Teil ist ja unser Good News Teil. Und da fange ich schon mal mit der ersten schnellen Meldung an, in der es nicht um die Wurst geht, sondern mehr um die Blutwurst oder genauer gesagt ums Blutspenden, um jetzt mal irgendwie so eine verwirrte Brücke von Wurst zur Blut zu bauen. Denn es hat eine, ja, ich möchte fast sagen, lang ersehnte Gesetzesänderung gegeben. Das Gesetz, das es homosexuellen Menschen verbietet, Blut zu spenden, beziehungsweise nur unter, wie ich finde, unmenschlichen Auflagen Blut zu spenden. Dieses Gesetz ist abgeschafft worden. Juhe, juhe. Allerdings muss man natürlich sagen, dass es auch Parteien gibt, die diese Gesetzesänderung kritisieren. Das sind ja, natürlich,
weil sie einfach gar keine Ahnung von Wissenschaft haben.
Ja, das sind natürlich, wie sei es zu erwarten, das sich anbahnende Dreamteam von CDU und AfD.
Toll! Klasse. Ja, ich muss aber auch leider sagen, dass diese Gesetzesänderung nicht aus einem politischen oder Gleichstellungsgedanken heraus in irgendeiner Art und Weise reformiert wurde, sondern dass dieses Gesetz einzig und allein auf der Tatsache reformiert wurde, dass Blutarmut in Deutschland herrscht.
Ja.
Und dass schwule Menschen einen wesentlichen Teil der Gesellschaft ausmachen und dementsprechend sie das Blut von den Schwulen abzapfen können.
Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man das mal in Prozentualen ausrechnet, dass der prozentuale Teil der Menschen, die Blut spenden möchten in der Gesellschaft in Deutschland, niedriger ist als der prozentuale Anteil derer, die Blut spenden möchten in der LGBTQ
IA+
Community.
Ganz genau, das glaube ich auch. So. Ich komme wieder mit meinem Lieblingsthema um die Ecke, liebe Leute. Heute geht's wieder um natürlich ganz viel grün, grün, grün. Na, hier geht's um den Klimawandel. Und es geht darum, was wir dagegen machen können. Nein, hier geht's nicht um grüne Wiesen. Heute geht es erstmal um verbindliche CO2-Reduktion für die EU, beziehungsweise die EU-Mitgliedstaaten. Denn mit Hilfe natürlicher CO2-Speicher wie Böden und Wäldern sollen in der EU bis 2030 mindestens 310 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gebunden werden.
Wow, das ist ja mehr als das, was Volker Wissing zusätzlich erzeugen will durch seine Verkehrspolitik.
Toll, oder? Mhm. Ja, das EU-Parlament stimmte am 14.03. mit 479 Ja-Stimmen dafür und auch im gleichen Atemzug für konkretere Ziele einzelner EU-Staaten. Deutschland müsste demnach rund 10% der Gesamtreduktion stemmen, wie aus einer früheren Mitteilung des EU-Parlaments hervorgeht. Da der Einfluss von einzelnen Treibhausgasen, wie zum Beispiel Methan oder auch CO2, auf das Klima unterschiedlich stark ist, wird als Vergleichsgröße das CO2-Äquivalent genutzt, weil irgendwie muss man es nämlich auch messbar machen. Die Verordnung zwingt dadurch, die Mitgliedstaaten endlich ihre Wälder zu retten. Das ist nämlich ziemlich notwendig, weil aktuell gehen die nämlich zugrunde, wenn man beispielsweise mal nach Frankreich guckt oder wir gucken uns unseren Mischwald an. Auch ein bisschen schwierig. Ne? Wir hatten ja auch eine ganz große Borkenkäfer-Epidemie, wodurch viel Waldsterben war. Ziemlich schwierig. Diese Wälder zu retten ist ziemlich notwendig, vor allen Dingen auch, damit eine nachhaltige Waldbewirtschaftung umgesetzt werden kann, damit nämlich ein Wald mehr CO2 speichert und so auch langfristig zum Klimaschutz beiträgt. CO2 dauerhaft zu binden ist nämlich notwendig, um unsere selbstgesetzten Klimaziele zu erreichen, damit in der EU nämlich bis 2050 unter dem Strich keinerlei Treibhausgase mehr ausgestoßen werden, was wir mal vielleicht hoffen, dass das funktioniert, muss ein gewisser Anteil in der Natur gespeichert werden. Das heißt, in Moorböden, in Bäumen, in Holz in dem Fall oder auch in Gestein, das funktioniert auch, in Eis.
Wenn von mir aus auch gerne Gletscher gucken. Von mir aus auch gerne in Volker Wissing.
Gerne auch. Oder beispielsweise auch Meeresboden, auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Und Man muss sagen, solange Menschen sowas wie Käse und Fleisch essen wollen, fallen bei der Produktion der Lebensmittel auch immer Treibhausgase wie Methan durch die Verdauung von Kühen an. Denn, das muss man nochmal sagen, man schaut sich CO2 an und Methan ist viermal schädlicher als CO2. Das heißt, ess mal lieber eine Bratwurst weniger und dafür vielleicht, weiß ich nicht, ein Stück Tofu mehr, dann passt das auch schon. So ja. Sieht das aus, Tobi.
Ja, da knüpfe ich doch direkt mal so ein kleines bisschen an und ja. bleib bei einem Umweltthema, bevor ich dann zu meiner nächsten eigentlichen Meldung komme. Aber ich fand es interessant, dass es Neuigkeiten gibt, sag ich mal, aus dem Dunstkreis der letzten Generation.
Oh.
So ist euch allen ja bekannt, letzte Generation.
Klimakleber.
Ja, genau, und so weiter und so fort.
Stichwort.
Es gibt jetzt in Deutschland die ersten Städte, die sich mal mit der letzten Generation zusammengesetzt haben und bestimmte Dinge ausverhandelt haben quasi. Namentlich sind das aktuell Hannover, Tübingen und Marburg, wo die Städteregierungen sich entschlossen haben zu sagen, okay, wir schließen uns den Forderungen an, die letzte Generation hat und fordern dann auch auf der politischen Ebene von der Landesebene auf die Bundesebene stellen wir halt bestimmte Forderungen und unterstützen die. Im Gegenzug hat die letzte Generation eben halt zugesagt, dass dort in diesen Städten auch keinerlei Störaktionen mehr stattfinden. Und aktuell, deswegen rede ich darüber, ist es in Hamburg halt auch so, dass die letzte Generation hier in Hamburg Herrn Tschentscher ein Ultimatum quasi gestellt hat und Forderungen gestellt hat und gesagt haben, wenn das nicht erfüllt wird, dann werden wir auch versuchen, die Stadt Hamburg mit massiven Störaktionen lahmzulegen. Und in Hamburg ist es die Forderung nach der Einsetzung eines sogenannten Gesellschaftsrates. Und das ist dahingehend sehr interessant, weil, ihr wisst es, Fuck My Brain ist der prophetische Podcast, über diese Idee haben wir vor geraumer Zeit schon mal gesprochen. Was sind also die Gesellschaftsräte? Die Gesellschaftsräte sind per Los ausgewählte Bürger, die zusammenkommen und dann über anliegende wichtige Themen debattieren und Entscheidungen treffen oder Entscheidungsvorschläge zumindest machen aus diesem Rat heraus. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir vor geraumer Zeit in einer Sendung, wo wir auch mal überlegt haben, wie ein neues politisches System aussehen könnte, genau über diesen Gedankengang, über diese Idee gesprochen.
Hm. Genau so sieht's aus.
So, was ich aber eigentlich erzählen wollte, weg von dem Umweltthema, es ist im März ein groß angelegter Versuch zu Ende gegangen und die Ergebnisse liegen jetzt auf dem Tisch und es ist ein Versuch, ja, es tut mir fast schon leid, das wieder zu sagen, aber auch darüber haben wir geraumer Zeit schon mal geredet, es geht nämlich um die Vier-Tage-Woche. Und 61 Unternehmen haben probeweise daran teilgenommen und in diesem Fall ist es die Vier-Tage-Woche, die einfach daraus besteht, dass nur 4 Tage gearbeitet wird, ohne Lohnkürzungen, also ich verdiene dasselbe, arbeite aber einen Tag weniger. Das waren die Versuchsanordnungen und 61 Unternehmen haben da mitgemacht und nach diesem Versuch wollen 56 von diesen 61 Unternehmen das Modell beibehalten, weil nämlich die festgestellt haben, dass erstmal die Produktivität des Unternehmens, keines Unternehmens zurückgegangen ist. Die Produktivität ist in allen Fällen mindestens beibehalten worden, bei manchen Unternehmen ist sie sogar gestiegen. Es gab im Schnitt in den Unternehmen 65% weniger Fehltage in der Zeit. Es gab eine 57% geringere Fluktuation. Es gab weniger Stressempfinden auf Seiten der Arbeitnehmer, eine um 43% verbesserte psychische Gesundheit und um 37% verbesserte körperliche Gesundheit. Und der Umsatz der Unternehmen stieg im Schnitt um 1,4% nach dieser Maßnahme. So, also tatsächlich haben diese Studienergebnisse, soweit ich mich da reingelesen habe, keinen einzigen negativen Punkt hervorgebracht, der sagt, okay, vielleicht sollten wir es doch mal überdenken oder 4-Tage-Woche keine gute Idee, sondern es gab im Wesentlichen, ihr habt es ja gehört, an den Zahlen nur positive Ergebnisse und trotz alledem gibt es noch mehr als genug Unternehmen, die sagen, nee, das ist aber neu und deswegen, nee, geht das nicht.
Ja, sag da jetzt nichts zu. kommen wir zum nächsten Thema. Grüne Wiesen. Spaß, grüne Wüsten heißt das nächste Thema.
Ja, war fast so ähnlich.
Ja, wir sprechen nämlich darüber, dass es jetzt grün gefärbte Wüsten gibt. Punkt.
Ah, da sind dann, die Arbeitslosen. Stimmt, die werden mit Pinsel und Tuschkasten in die Wüste geschickt, um die Sandkörner grün zu malen.
Ja, gedacht, endlich muss man arbeiten gehen fürs Bürgergeld. Ja. Ne? Nein, Spaß. Es gibt zukunftsweisende Ideen für Länder, die unter anderer Wasserknappheit leiden. Und verschiedene Initiativen beschäftigen sich auch schon ganz auf verschiedenste Weisen eigentlich mit der Problematik von Wassermangel und suchen auch erfolgreich nach innovativen Lösungen. So entwickelte nämlich zum Beispiel die Firma Cosmotaix einen Solarpark für Wüstengebiete, die über Kondensation zugleich auch Wasser gewinnt. Und über ein Drittel der Erdoberfläche sind ja Trockengebiete. Das heißt, der jährliche Niederschlag ist hier geringer als die potenzielle Verdunstung. Und das bedeutet, dass Flüsse vertrocknen, bevor sie das Meer erreichen. Und der Klimawandel dürfte die Wasserknappheit auch noch in Zukunft mehr verstärken, weil natürliche Ressourcen immer mehr zu Mangelware werden. Neben Trinkwasser zum Beispiel fehlt es auch häufig an Strom für Pumpen und landwirtschaftliche Geräte. Und Wasser- und Stromleitungen lassen sich halt auch teilweise in diesen sehr abgelegten Regionen kaum bis gar nicht verlegen. Bei der Stromerzeugung ist dementsprechend eine dezentrale Lösung dank Photovoltaikanlagen inzwischen möglich. Das heißt, Strom fließt, Wasser aber noch nicht. Und bei der Wassergewinnung könnten unkonventionelle Methoden da eher die Lösung sein. Außer man stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn es einen Weg gäbe, an Ort und Stelle Wasser zu produzieren und dieses Gebiet wieder grüner zu machen. Und eine Antwort hat diese Firma Cosmotaix gefunden. Sie will nämlich spezielle Solarparks in Wüstengebiete aufstellen und die entworfenen Anlagen entziehen der Umgebungsluft Feuchtigkeit, die an den speziell geformten und beschichteten Bauelementen kondensieren kann. Mhm. Dies gelingt zum Beispiel mit Hilfe von speziellen Platten, den Cosmotaix. Also es ist hier ein Cosmo und Mosaik, ne? So, mit einfachen Sonnenkollektoren ließe sich so nicht nur Strom erzeugen, sondern nämlich auch Wasser auffangen und die Wasserspeicherung gelingt mittels der gegenüberliegenden Seite der Solarmodule passiv ohne jeglichen Energieverbrauch. Das bedeutet schlussendlich, je größer die Plattenoberfläche, desto effizienter ist da auch das System und das gesammelte Wasser dient der Bewässerung schlussendlich von Boden und Wurzeln. Zusätzlich kann auch Wasser für in der Umgebung lebende Gemeinden und landwirtschaftliche Zwecke bereitgestellt werden. Das ist schon eine geile innovative Lösung, ehrlicherweise, wenn wir halt nochmal in Richtung Afrika schauen, um dort auch die Menschen mit genügend Trinkwasser zu versorgen, weil die trinken auch überwiegend einfach Plörre. Das ist schlimm.
Das ist wohl so. Ja, dann kommen wir mal zu der letzten positiven Meldung meinerseits. Und das ist so ein Hinweis, wenn ihr das interessant findet, womit ihr euch mal beschäftigen könnt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in der Vergangenheit ja mehrfach schon gesprochen haben über so, ich nenne es mal so Städteprojekte, Stichwort Privatstädte und sowas. Es gibt auch positive Gegenentwürfe von sowas. In Indien gibt es die Stadt Auroville. Und da könnt ihr euch mal mit beschäftigen, weil diese Stadt Auroville gibt es mittlerweile schon seit 50 Jahren. Und das ist eine Konzeptstadt. Aktuell ist es so, dass in dieser Stadt 3300 Einwohner aus 60 Nationen zusammenleben. Und das Besondere ist, dass dort die Leute, die dort leben, alle ein gleiches Grundeinkommen bekommen, dass für alle Leute, die dort leben, Gesundheitsversorgung, Bildung und Elektrizität kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es gibt in dieser Stadt kein Bargeld, es gibt keinen Privatbesitz, es gibt auch keine Polizei, es gibt auch keine Parteien oder irgendwie sowas, sondern das ist eine Stadt, die völlig basisdemokratisch funktioniert, so dass, wenn große Entscheidungen getroffen werden, alle Einwohner zusammenkommen und gemeinsam darüber debattieren und demokratisch halt entscheiden. Bedeutet natürlich nicht, dass alles gut läuft in der Stadt. Da gibt es auch durchaus mal unterschiedliche Ansichten. Die Stadt ist mal geplant worden, ursprünglich für 50.000 Mitglieder. Und aktuell gibt es so eine Diskussion darum, ob man diesen Plan jetzt nicht weiter verfolgt oder ob man es lässt. Und da gibt es halt auch zwei unterschiedliche Fraktionen sozusagen. Und es sind jetzt auch das erste Mal Bäume gerodet worden, um die Stadt so ein bisschen zu vergrößern. Und da gibt es natürlich auch große Kritik und so. Ich will nicht sagen, dass dort alles perfekt ist, aber es zeigt natürlich, allein dadurch, dass es die Stadt schon seit 50 Jahren gibt, dass so alternative Modelle, so nenne ich das jetzt einfach mal, durchaus funktionieren können.
Wisst ihr, was eigentlich noch für alternative Modelle gut funktionieren?
Nee.
Gute alternative Modelle in Form von Amplituden, die euer Gehör passieren können.
Und hier ist sie wieder zum zweiten Mal in dieser grandiosen Sendung, die Late Machado Playlist. Und ich will euch gar nicht lang auf die Folter spannen, sondern fragt den lieben Noah direkt, was ist dein zweiter Song des Tages?
Ja, wir tauchen jetzt einmal kurz in die Welt des EDM ab und schauen uns den Künstler Southstar an. Der kommt mit dem Track Hold um die Ecke und den setze ich auch auf die Late Machado Playlist. Und du, Tobi?
Wunderbar, ja, ich tauche jetzt, nehme jetzt so einen Deep Dive in die Videospielwelt. Einige von euch werden aus einem bestimmten Videospiel folgendes Lied kennen. Ich setze nämlich von der Band Static X das Lied The Only auf die Playlist.
Herrlich. Und damit sind wir im Kuriositätenkabinett angekommen.
Und ich habe so viele Kuriositäten gesammelt diesen Monat.
Aha, ja, dann leg mal los. Ich beschäftige mich da ja ungern mit. Deswegen, Tobi, the stage is yours.
Oh, thank you. Und als erstes, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Ich will jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich es vermisst habe, überhaupt gar nicht.
Verschwörungsbeweis.
Nein. Es gibt Neuigkeiten von dem Trumpeltier.
Oh.
Trump hat nämlich jetzt eine Single am Start. Oh. Gibt's auf Spotify auch, tatsächlich.
Lava.
Ja, Lava. Der hat nämlich mit einem Gefangenenchor zusammen eine Single aufgenommen. Im Übrigen ein Gefangenenchor, der ausschließlich aus Gefangenen besteht, die wegen des Sturms auf das Kapitol im Gefängnis sitzen. Und dieser Song hat den tollen Titel Justice for All. Herrlich. Also hört euch den bitte nicht an.
400.000 Streams. Guck mal bitte, wie gehässig der Junge guckt, Alter. Wie so ein asozialer Spast.
Oh Gott. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, weil die lieben Brainies das natürlich jetzt nicht sehen können, was ich sehe, dass Noah jetzt gerade in der Kamera auf Spotify das Trump-Bild in die Kamera gehalten hat, was dort mit diesem verknüpft ist.
J6 Prison Core, ja, irgendwie eklig, dass der. Ja, danke.
So ist das. Hast du überhaupt aus dem Kuriositätenkabinett was oder soll ich gleich mit der AfD? Hast du nicht? Okay, dann mache ich gleich den
AfD-Infobox.
Dankeschön. Deep Dive in die AfD-Infobox und das ist kaum zu glauben. In den letzten Monaten war ja selbst auch die AfD-Infobox bei uns immer einigermaßen spärlich bestückt. Jetzt habe ich nur für die AfD-Infobox hier allein schon mal 5 Meldungen. So, also März ist irgendwie echt ein Highlight für die AfD gewesen. Fangen wir mal an mit der AfD-Jugend, mit dem AfD-Parteitag des Landesverbandes Oberbayern. Dort wurden, wie nennt man das auf Neudeutsch, Giveaways verteilt mit bestimmten Aufdrucken drauf. 2 Stück an der Zahl. Der erste Aufdruck lautet nämlich Black Knives Matter. Genau hinhören, nicht zu verwechseln mit Black Lives Matter, sondern Black Knives Matter, also Messer, ja. Das ist der eine Aufdruck gewesen. Und der zweite Aufdruck, der dort verteilt wurde, war, es ist okay, weiß zu sein. Was natürlich mal wieder so die gesamte...
Ja,
aber
was hat das denn bitte für eine Aussagekraft? Es ist okay, weiß zu sein. Ja, naja,
die AfD behauptet ja, dass wir in einer Ideologie leben, die das Weißsein abschaffen will.
Ich verstehe das ja schon, ne? Aber wenn man sich jetzt alleine den Satz nur ohne... Wenn man sich den jetzt mal ungefiltert anguckt, das ist ja, wir reagieren ja gefiltert darauf, weil wir Hintergrundinformationen haben. Jetzt nehm mal an, du kennst die AfD gar nicht und du verstehst nur ein bisschen Deutsch und dann liest du das, es ist okay, weißt du, dann denkst du halt auch so, hä?
Okay. Ja, es ist okay, irgendeine Hautfarbe zu haben. So.
Ja.
Es wäre wahrscheinlich nicht okay, keine Haut zu haben. So, das wäre schwierig, ja, vermute ich jetzt mal.
Schmerzhaft, glaube ich.
Richtig. So, aber ansonsten, ja, aber machen wir direkt mal weiter.
Es ist okay, Albino zu sein.
Und bleiben erstmal kurz auf Landesebene und gucken nach Bremen. In Bremen sind bald Wahlen. Und es ist ja so, dass immer bis zu einer bestimmten Frist vor der Wahl müssen ja die Parteien immer eine Landesliste oder zumindest eine Wahlliste eingereicht haben, welche Kandidaten da aufgestellt werden und so weiter und so fort. Wenn sich jetzt nichts ändert, weil die AfD dagegen klagt, wird die AfD bei der nächsten Wahl in Bremen gar nicht teilnehmen dürfen. Weil nämlich zwei konkurrierende Flügel der AfD zwei unterschiedliche Wahllisten eingereicht haben, was nicht zulässig ist. Und deswegen Bremen gesagt hat, ja gut, dann lassen wir die AfD jetzt nicht zur Wahl zu. Und natürlich haben die noch die Möglichkeit, also rechtliche Schritte einzuleiten und so, das ist ja klar. Aber das würde mich natürlich freuen, wenn die da gar nicht zur Wahl zugelassen werden.
Ja, würde ich auch ganz entzückend finden.
Apropos entzückend. Es war ja wirklich entzückend, das meine ich natürlich ernsthaft, dass März auch der Monat war, in dem es den Weltfrauentag gab, beziehungsweise gibt, jedes Jahr. Das findet die AfD auch und der AfD, ich weiß gar nicht, ob er Mitglied ist oder Abgeordneter, auf jeden Fall Achim Nieder heißt er. Der hat, ich weiß nicht, getwittert, aber auf jeden Fall in Social Media gepostet, Weltfrauentag, gute Idee, man könnte zur Feier des Tages ja mal wieder in den Puff gehen. Auch sehr schön.
Boah, junge Duchensohn, Alter. Oh mein Gott. Ja,
lauter Husos, genau. Geht weiter mit den Husos, wenn wir auch mal daran denken, wie Steuergelder so verwendet werden. Und zwar gab es drei AfD-Abgeordnete, die nach Russland gereist sind, also offiziell, ne, eine Dienstreise, selbstverständlich. Und die haben auf dieser Dienstreise sicherheitshalber zwei Übersetzerinnen mitgenommen. Jetzt hat sich bei einer näheren Überprüfung festgestellt, das sind gar keine Übersetzerinnen gewesen. Komischerweise betreiben die ein Tantra-Massagestudio, was sexuelle Dienstleistungen anbietet. Und die wurden eben halt auf eine politische Dienstreise nach Russland mitgenommen. Da haben sich die drei Herren wahrscheinlich mal so auf Staatskosten so richtig schön vergnügt.
Ja, erstmal sich durch Steuergelder einblasen lassen. Das ist auch eine gute
Idee. Zum Beispiel. Und letzte Meldung, um für heute dann das Thema AfD auch abzuschließen. Das ist eigentlich so eine Meldung, die könnte fast auch in dem Good News-Teil stattfinden. Denn der Chefredakteur des ZDF, Peter Frey, hat angekündigt, dass der Faschist Björn Höcke im ZDF nirgendwo mehr stattfinden wird, also in keine Show, zu keinem Interview eingeladen wird und nichts mehr über den, außer Nachrichten jetzt, aber ansonsten nichts mehr mit oder über den ausgestrahlt wird im ZDF.
Ja, da finde ich gut.
Ne? Genau.
Daumen hoch.
So, dann haben wir die AfD-Infobox auch schnell abgehakt und kommen dann jetzt zu einem Thema, wie soll ich das sagen, das im März Deutschland bewegt hat. So kann man das, glaube ich, sagen. Wir alle müssen den Geissens unfassbar dankbar sein.
DTF?
Geissens vor Bundesverdienstkreuz. Bist du ahnungslos, was da passiert ist?
Jetzt sag mir mal nicht, die haben den Bundesverdienstkreuz.
Nein, haben sie nicht. Ich schlage sie gerade vor.
Ich dachte gerade nur, so okay, was?
Aber du hast noch keine Ahnung, in welche Richtung ich gerade will, ne?
Nee.
Okay. Es geht um RTL 2.
Natürlich. Ja, okay.
Da sind ja die Geissens zugegen. RTL 2.
Werbesendung ist das.
Genau. RTL 2 hat ja jetzt angekündigt, eine neue, wie nennt man eigentlich das Format mit den Geissens? Ist das eine Reality-Doku oder wie nennt man das?
Reality-TV?
Irgendwie sowas. Und RTL 2 hat angekündigt, da ein neues Format mit neuen Protagonisten stattfinden zu lassen. Und zwar geht es darum, die Schwangerschaft und die Elternschaftwerdung von Michael Wendler mit der Kamera zu begleiten. Wenn ihr jetzt den Gesichtsausdruck von Noah sehen konntet, das wäre so herrlich. Und es ist so gewesen, dass RTL 2 das angekündigt hat, auch auf Social Media, und einen unfassbaren Shitstorm geerntet hat. Also habe ich auch auf Twitter lange nicht erlebt, wie groß die Diskussion war. Unter anderem haben halt die Geissens auch quasi gesagt, dass sie es total ablehnen und im Zweifelsfall auch sagen, dann stellen wir unsere Sendung ein, wenn das passiert, so. Und was dazu geführt hat, dass keine 24 Stunden, nachdem RTL angekündigt hat, RTL 2 angekündigt hat, das zu machen, die wieder gesagt haben, ich glaube, wir lassen das doch lieber, weil auch der Muttersender RTL gesagt hat, okay, auf unseren Internetplattformen, mit denen ja auch viel Geld verdient wird, wird dieses Format auf jeden Fall nicht ausgestrahlt werden. Und wir sind auch dagegen, aber können euch das nicht verbieten, RTL 2. Im Internet die Kommentare, ihr könnt es euch vorstellen. Ja, Michael Wendler will jetzt übrigens zum Beispiel den Volksverpetzer verklagen, weil der Volksverpetzer auch dagegen geschrieben hat und jetzt Michael Wendler natürlich auch viel Geld durch die Lappen geht, dadurch, dass dieses Projekt jetzt nicht stattfindet. Geld, was er offensichtlich sehr nötig gehabt hätte. Und er versteht das überhaupt gar nicht. Wieso das jetzt nicht? Weil er ist doch, er hat ja auch gesagt in einem Statement, dass er einige von seinen Äußerungen, die er getätigt hat, mal bereut. Er konnte zwar jetzt nicht sagen, welche, aber einige auf jeden Fall.
Thumbs up.
Okay, ja, das dazu, das war also echt ein Thema, was Deutschland bewegt. Und bevor wir ganz zum Abschluss kommen, noch eine Frage. Gibt es jetzt so für den für das Kuriositätenkabinett noch irgendwas, was du auf dem Zettel hast?
Nee, ich fand den Merz ehrlicherweise genug kurios.
Okay. Ja, dann will ich ganz kurios mal schließen, indem ich etwas vorlese. Also eine besorgte Dame, so möchte ich das mal sagen, hat auf Social Media eine Frage gepostet, die da lautet, wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich die Mutter meines Kindes bin? Und der Text lautet wie folgt. Ich habe gerade ein Baby.
DNA-Test.
Ich habe gerade ein Baby bekommen. Ja, es ist die Mutter, ne? Nochmal kurz so drüber nachdenken.
Ja,
ich
habe Zweifel.
Ich habe gerade ein Baby bekommen. Aber es sieht mehr aus wie der Erzeuger und überhaupt nicht wie ich. Ich habe Angst, dass er mich betrogen hat und dass ich jetzt das Kind einer anderen Frau bekommen habe. Das Kind, das ist das Beste, was mir je passiert ist und ich kann mir nicht vorstellen, es an die richtige Mutter zu geben. Mit diesen sorgenvollen Worten, also wer von euch, liebe Brainies, da vielleicht eine Lösung hat oder einen Ratschlag, die wir dieser besorgten Dame übermitteln können, dann schreibt uns das gerne auf Social Media. Wir sind da gerne bereit, wertvolle Tipps auch weiterzuleiten, weil wir natürlich die Sorgen der Menschen in dieser Welt ernst nehmen.
Mhm.
Und sagen, ja, das ist auch, wenn mir als Mutter da einfach ein Kind untergeschoben wird oder vielmehr, muss man ja sagen, reingeschoben wird wahrscheinlich. Das ist schon tragisch.
Ich wäre dafür, der Mutter das Sorgerecht zu entziehen. Das hört sich für mich leicht nach Kindeswohlgefährdung an, weil nachher sagt sie, oh, ein Kind, das muss essen. Ich dachte, das muss nicht essen.
Nee, also ist ja, also wenn
kann ich denn sicher sein, dass ein Kind essen muss?
Also wenn das Kind abgestillt ist, dann ist es ja auch, Wenn es ist es ja fertig. Dann brauche ich mich ja um nichts mehr zu kümmern.
Ja, ist so, dann ist fertig, Alter. Die ist auf jeden Fall richtig fertig, die Frau. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir dann auch diesen Podcast für diese Woche. Ich muss mich jetzt betrinken gehen, das geht nicht.
Ja, hello, sage ich mal. Dann hoch die Tassen. Und lasst es dir gut gehen. Nächste Danke. Woche, liebe Leute, werden wir zum vorletzten Mal, muss ich an dieser Stelle sagen, ja über das Thema Philosophie sprechen und sind dann tatsächlich in der Moderne angekommen und werden, das ist der erste Teil eines Zweiteilers, wo wir uns sozusagen mal die Strömungen der modernen Philosophie anschauen.
Deswegen, habt eine schöne Woche, bis nächstes Mal und tschüss hier.
Tschüss.